True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 59. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina, es ist immer noch Dezember und immer noch mir gegenüber sitzt natürlich auch Hubertus.
Hallo, da sind wir schon wieder.
Nach einer ausführlichen Recherche folgt nun der zweite Teil unserer Doppelfolge zu Tibor Foko.
Lasst uns am besten noch einmal zusammenfassen, was in der letzten Folge schon erklärt wurde, damit alle die Geschehnisse noch mal frisch im Kopf haben. Ich starte mit dem Verbrechen, um das es geht. Im März 1986 wurde die Leiche der Sexarbeiterin Elfriede Hochgatter an den Gleisen der Westbahn in Linz gefunden. Die Todesursache war ein Kopfschuss aus einem Revolver. Schnell geriet der ehemalige Motorradrennfahrer und Geheimbordellbetreiber Tibor Foko unter Verdacht. Er wollte Hochgatter offenbar schon länger anwerben. Drei Frauen, zwei seiner Mitarbeiterinnen und seine damalige Ehefrau gaben ihm übereinstimmende Alibis.
Dann aber wendete sich das Blatt. Alle drei Zeuginnen widerriefen ihre Aussagen. Sie wären von Foko auf ein falsches Alibi eingeschworen worden und würden ihn aus Angst und aus Drucksituationen heraus decken. Die Aussagen änderten sich vor allem bei der Animierdame Regina Unger immer wieder. Denn während sie zu Beginn nichts von der Tat gewusst haben wollte, sagte sie in einer späteren Version, dass sie Elfriede erschossen hatte. Und zwar, indem Tibor Foko ihren Finger am Abzug herunterdrückte. Davor hätte er Hochgatter misshandelt und schwer verletzt zu den Gleisen geschleppt. Unger galt als Kronzeugin des Prozesses.
Wochen nach den ersten Verhaftungen und Aussagen kam dann durch ihre Hinweise noch ein weiterer Mann ins Spiel, Karl Mitterer. Seinen Namen haben wir für die Schilderung geändert. Mitterer soll geholfen haben, die Verletzte zu transportieren. Er, Foko und Unger wurden wegen Mordes, Foko außerdem wegen Zuhälterei und unbefugten Waffenbesitzes angeklagt. Der Prozess begann am 23. Februar 1987 und endete am 31. März mit folgenden Urteilen.
Tibor Foko wurde zu lebenslanger Haft, Karl Mitterer zu 18 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Regina Unger wurde freigesprochen. An diesem Punkt setzen wir nun wieder an. Es gibt diverse Folgeprozesse, Gesuche um Wiederaufnahmeverfahren, weitere Aussagen, Zeuginnen und Zeugen. Und die Ereignisse spendieren dieser Folge auch einen zusätzlichen Untertitel. Weiter geht's mit dem zweiten Part der Doppelfolge. Tibor Foko, Austria's Most Wanted.
Nach dem beendeten Prozess in Linz gab es auf mehreren Seiten großen Aufruhr. Vor allem in Richtung von Polizei und Justiz. Sie hätten Beweise für die Unschuld Tibor Fokus nicht ausreichend gewürdigt, hieß es. Der Verurteilte und seine Eltern strengten eine Neuaufnahme des Verfahrens an. Vater und Sohn begannen sogar parallel Jus zu studieren. Fokus Senior gab außerdem eine Pressekonferenz, in der er die Falschaussagen von Regina Unger und die Widersprüche bei den Ermittlungen tadelte. Tatsächlich hieß es am 16. Mai des Folgejahres, das Landesgericht Linz würde aufgrund der Vorwürfe über eine Wiederaufnahme beraten. Doch wir können hier schon vorwegnehmen, dass dieser nicht stattgegeben wurde. Stattdessen waren es die Eltern Fokus, die im weiteren Verlauf vor Gericht landeten. Bei dem Versuch, die Wiederaufnahme des Verfahrens zu erwirken, seien sie mit kriminellen Mitteln vorgegangen. Konkret ging es um Verleumdung, versuchte Verleitung zur falschen Zeugenaussage und Begünstigung.
Das Ehepaar soll behauptet haben, Kriminalbeamte hätten bei den Ermittlungen gegen Tibor Foko Entlastungsmaterial verschwinden lassen und nach dem Prozess an einer Siegesfeier mit Regina Unger teilgenommen. Außerdem hätten sie laut Anklage versucht, ehemalige Zellengenossen der Frau zu falschen Aussagen anzustiften. Diese sollten bezeugen, Regina Unger habe ihnen anvertraut, Tibor Foko fälschlich belastet zu haben.
Die Staatsanwaltschaft verstand zwar die Situation der Eltern, doch auch dabei gäbe es Grenzen und diese hätte das Paar überschritten. Die Glaubwürdigkeit Regina Ungers wurde einmal mehr in Frage gestellt. Verschiedene Leute meinten, sie hätte ihnen gegenüber Sachen gesagt, die Foko entlasten würden, dass andere ins Gefängnis müssten, wenn sie auspackte, oder dass sie erst am Totenbett die Wahrheit sagen werde. Sie selbst sagte, das würde alles nicht stimmen. Am 3. Jänner 1990 wurde das Ehepaar Foko dann lediglich wegen Begünstigung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Es hatte kurzfristig zwei Personen bei sich aufgenommen, die mit dem Verfahren gegen ihren Sohn in Zusammenhang standen und dafür polizeilich gesucht wurden.
Am 9. Dezember 1991 folgte ein neuer Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Tibor Foko. Der Grund war, dass mittlerweile einige der Geschworenen aus dem ersten Verfahren von seiner Unschuld überzeugt waren. Sie wären überfordert gewesen, dazu habe die Prozessführung maßgeblich beigetragen. So wäre ihnen zum Beispiel nichts Schriftliches vorgelegt worden. Außerdem habe der Vorsitzende massiv ins Verfahren eingegriffen. Der Richter habe ihnen zu verstehen gegeben, sich nicht durch Fragen, die eh schon die Polizei ermittelt hat, hervorzutun und auch immer wieder seine persönliche Einschätzung abgegeben. Die mit dem Fall betrauten Linzer Kriminalbeamten wären ständig im Verhandlungssaal anwesend gewesen, obwohl sie parallel zum Zeugenstand gehörten. Auch hätten sich diese Beamten intensiv in den gerichtlichen Lokalaugenschein eingemischt, etwa als Regina Unger sich nicht mehr genau an den Weg erinnern konnte. Man soll sie dann an den richtigen Platz gelotst haben. Bereits 1989 hatten insgesamt 6 Laienrichter Bedenken geäußert. Die Zweifel an der falschen Verurteilung hätten sich im Laufe der Jahre zu Gewissheit verdichtet. Nun meldeten sich 2 von ihnen öffentlich zu Wort.
Wir stehen hier als Menschen, nicht als Juristen und geben zu, wir haben uns geirrt.
Der neue Anwalt von Tibor Foko sagte, die vorangegangenen Parallelprozesse hätten so viele neue Beweismittel hervorgebracht, dass eine Wiederaufnahme gerechtfertigt wäre. Doch allen neuen Argumenten zum Trotz wurde auch dieser Antrag abgelehnt.
Ein anderer aber durfte Hoffnung schöpfen. Am 16. Juni 1992 stand fest, dass Karl Mitterer einen neuen Prozess erhalten würde. Wie wir schon öfter erwähnt haben, gab es mit Regina Unger nur eine Zeugin, die Mitterer belastete. Das war ein großer Unterschied zu Foko, denn bei ihm fiel auch die Aussage der damaligen Ehefrau ins Gewicht. Mitterer wurde nach 6 Jahren im Gefängnis wieder als Untersuchungshäftling geführt. Damit galt für ihn die Unschuldsvermutung. Zur Gesamtsituation sagte er:
Foko und ich waren nichts anderes als Reservetäter.
Nach den Meldungen über seine zweite Chance meldete sich ein Zeuge, der Karl Mitterer belastete. Er habe ihm die Tat gestanden. Damals hätte er sich nicht gemeldet, weil Mitterer ja ohnehin bereits zu den Verdächtigen gehört hatte. Er wollte nicht in diesen verworrenen Fall hineingeraten. Doch nun, wo Mitterer wieder auf freiem Fuß war, müsse er sich melden. Karl Mitterer sagte, er hätte den Mann noch nie gesehen und wehrte sich.
Ich habe diesen Menschen sofort wegen Verleumdung angeklagt. Ich habe nichts zu verbergen. Eine der Zeuginnen, die in Vorbereitung auf Karl Mitterers Wiederaufnahmeprozess aussagen sollte, war natürlich Kronzeugin Regina Unger. Im Jänner 1993 kam es dabei zu einer Sensation. Per Brief wandte sich die ehemalige Mitangeklagte im Foko-Prozess an den Untersuchungsrichter im Fall Mitterer und widerrief ihr Geständnis. Erst im Dezember hatte sie in Linz ihre Aussage für den neuen Prozess wiederholt. Tage später sei dann aber der Brief eingelangt, in dem sie die Kripo beschuldigte, sie damals zu Aussagen gezwungen zu haben, durch Schläge oder indem sie ihren Kopf in einen Eimer Wasser tauchten. In einem Interview mit dem ORF-Inlandsreport berichtete sie:
Wie sie mich zusammengeschlagen haben, haben mich beide unter den Arm genommen, auf die Toilette geschleppt, da war ein Kübel und sie haben mich untergetaucht. Ich habe keine Luft mehr gekriegt und geglaubt, aus ist's.
Im damals gesendeten Interview klingt das so:
Dann war ich alleine in einem Raum mit dem und der hat ohne Vorwarnung auf mich eingeschlagen geschlagen. Ich hab schon gar nicht mehr gewusst, wo ich meine Schmerzen hab. Der hat mir solche Magenstamperl gegeben, dass ich niedergeflogen bin.
In der neuen Version der Tatnacht hörte Unger lediglich einen Schrei und sah dann zwei Männer auf der Straße vor dem Club, ohne genauere Angaben über sie machen zu können. Fokus-Ex-Frau Christina stützte diese Aussage. Allerdings heißt es in einer Quelle auch, Christina Foko habe diese Version überhaupt erst erfunden und den beiden Animierdamen aus dem Bunny weitergegeben, um Tibor ein Alibi zu verschaffen. Unger sagte nun, sie hätte mit dem Mord nichts zu tun. Sie wäre nie mit den verurteilten Männern am Fundort der Leiche gewesen. Und wie das Taschentuch mit ihrem Blut dort gelandet wäre, wüsste sie auch nicht. Es wurde eine Untersuchungskommission gefordert. Und auch, dass die drei Kriminalbeamten, die nachweislich falsche Spuren gelegt hätten, suspendiert werden sollten. Immerhin hatte auch schon Tibor Foko erwähnt, schlecht behandelt worden zu sein. Somit stand auch wieder eine Wiederaufnahme im Raum, die erneut abgelehnt wurde. Foko würde nach wie vor von seiner Ex-Frau belastet, die mittlerweile übrigens mit einem der damals beteiligten Kriminalbeamten verheiratet war. Einem, der nun von Unger schwer belastet wurde. Ein weiteres Politikum. In einem Profilinterview sagte Regina Unger 1993 zu ihrer Situation:
Angst habe ich immer. Wer weiß, wenn die rauskriegen, wo ich bin, bringen sie mich noch um, bevor ich etwas aussagen kann vor dem Gericht. Bei der Untersuchung kam allerdings nichts heraus. Die Beschuldigungen und Aussagen wurden überprüft und hatten nichts ergeben. Fazit: Die Amtshandlung war sauber und ordentlich geführt worden. Die Linzer Polizei ließ am 11. Februar über ihren Rechtsbeistand erklären, dass sie keine Prügel- oder Foltermethoden, Gewalt, Zwang oder Drohung anwende.
Derartige Anschuldigungen seien völlig aus der Luft gegriffen und entbehrten jeglicher Grundlage. Im gegenständlichen Fall seien bereits in den letzten Jahren derartige Vorwürfe mehrmals angezeigt und sowohl polizeiintern als auch von der Staatsanwaltschaft auf ihre Relevanz geprüft worden. Es habe in keinem Fall ein Anhaltspunkt für disziplinäre oder strafrechtliche Verfolgung gefunden werden können. Alle Anschuldigungen hätten sich als haltlos herausgestellt. Die Kriminalbeamten verlangen, dass Unger zu ihrer neuen Version neuerlich einer Befragung unterzogen wird.
Die Neuermittlungen im Fall Foko sollten dennoch nicht von oberösterreichischen Beamten, sondern von einer eigenen, unbefangenen Einheit aus anderen Bundesländern durchgeführt werden.
Immer wieder mischte Regina Unger mit. In einem erneuten Interview mit dem ORF-Inlandsreport gab sie Foko ein Alibi. Sie hätte zum Tatzeitpunkt mit ihm telefoniert. Er könne es nicht gewesen sein. Das war Wasser auf die Mühlen der Eltern, die Mitte Februar 1993 weiterhin für die Freiheit ihres Sohnes kämpften. Und bekannt gaben, auch sie wären von den zuständigen Beamten eingeschüchtert worden.
Die Kriminalbeamten wollten uns in den Tod treiben, so nach dem Motto: Wenn wir die Alten ausschalten, dann haben wir Ruhe. Das ist ihnen aber nicht gelungen. Wir sind auch nicht unglaubhaft oder deppert, wie es einige Herrschaften gedacht haben. Man kann uns nicht mundtot machen. Wir kämpfen weiter. Und auch Karl Mitterer sprang ihnen bei.
Wenn man die Methoden der Polizei kennt, weiß man, welche Ängste Regina Unger ausgestanden hat,
sagte er. Man habe ihm nicht umsonst seinerzeit gedroht.
Wenn's deppert bist, schaust aus wie der Foko und die Unger. 8 der 10 Geschworenen traten zu dieser Zeit offen für eine Wiederaufnahme des Verfahrens ein. Sie hätten sich geirrt bzw. wären irregeführt worden.
Wir sind heute mehr denn je überzeugt davon, dass wir manipuliert wurden, damit wir ein von vornherein geplantes Urteil sprechen,
erklärte der damalige Geschworenenobmann. Foko selbst veröffentlichte Statements in Zeitungen. Er könne sich nicht vorstellen, warum er seine damalige Frau bezüglich der Uhrzeit hätte belügen sollen, als er in der Tatnacht nach Hause kam. Die Aussage, dass Elfriede tot ist, habe er zwar wirklich gesagt, aber nicht in der Nacht, sondern als er Frau und Tochter am nächsten Tag aus der Schule abholte. Außerdem spreche das Motiv des Anwerbens doch für ihn. Er wollte Elfriede Hochgatter ja bei sich im Club. Hätte das nicht eher Regina Unger einen Grund gegeben, nämlich Konkurrenz? Sie hätte die Tat mit zwei anderen Männern begehen können. Immerhin gab es ja das Taschentuch am Tatort.
Wenn dem so wäre, dann hätten aber Polizei und Gericht den größten Fehler gemacht, den man machen konnte. Nämlich die einzige wirklich Schuldige von uns dreien freigesprochen. Zwei komplett Unschuldige verurteilt, die beiden tatsächlichen Täter, deren Spuren ja existent sind, nie verfolgt. Das würde die Frage erklären, warum Unger jetzt untergetaucht ist. Mittlerweile war sie übrigens nach Amerika ausgewandert.
Damit bezog er sich unter anderem auf die gefundenen Spermaspuren. Die Linzer Kripo kämpfte währenddessen nach wie vor gegen die Misshandlungsvorwürfe und zog dafür die Chronologie der Ereignisse heran. Bei ihren diversen Aussagen hatte Regina Unger immer mehr Details hinzugefügt und sich selbst widersprochen. Die Misshandlungen sollten Ungers Brief zufolge zu einem Zeitpunkt stattgefunden haben, zu dem sie noch gar kein Geständnis abgelegt hatte. Tatsächlich wies sie am 16. März jede Beteiligung von sich. Hätte sie da nicht schon gestanden, wenn sie so misshandelt worden wäre? Während ihrer Verhörserie war sie mehrmals von einem Polizeiarzt untersucht worden. Es ging dabei auch um die Zurechnungsfähigkeit der Zeugin. Die Berichte zeigten, am 15. März wurden keine Verletzungen festgestellt. Am 18. März zeigte Unger eine Wunde an der Innenseite ihrer Lippe, wo Foko sie wohl geschlagen hatte. Dazu Blutergüsse und Abschürfungen, die laut Protokoll ebenfalls von Fokos Angriff auf Unger stammten.
Im Sommer 1992 stand der neue Prozess für Karl Mitterer kurz bevor. Unger kam dafür Anfang März 1993 aus den USA nach Linz. Sie blieb nun bei ihrer letzten Version, dass die verurteilten Männer falsch von ihr belastet worden waren. Ende April hieß es, Foko habe seinen nunmehr dritten Antrag auf die Wiederaufnahme gestellt. Die Erhebungen gegen Mitterer seien unmittelbar vor dem Abschluss. Einen Tag vor Heiligabend gab es dann auch für Foko Gewissheit bezüglich seines Antrags auf Wiederaufnahme. Zum dritten Mal abgelehnt. Die Begründung lautete:
Was Unger jetzt sage, sei nicht neu, weil sie das bei ihren ersten Vernehmungen nach der Verhaftung auch schon so dargestellt habe. Unger hatte Foko damals ein Alibi gegeben. Überdies sei Foko im Prozess ja nicht nur von Unger, sondern auch von seiner geschiedenen Gattin belastet worden.
Wieder folgte ein Einspruch. Die Begründung der Linzer Richter, warum Ungers Aussage in der Hauptverhandlung glaubwürdiger sei als ihre im Vorjahr getätigte Darstellung, sei anzufechten. Diese stelle eine unzulässige vorweggenommene Beweiswürdigung dar. Außerdem hätte die Ex-Frau Fokus 1990 einen der Kriminalbeamten geheiratet, mit denen Foko Kontakt gehabt hatte. Dieser Punkt störte Berichten zufolge auch Foko selbst ganz besonders. Der Polizist war bei dem Verhör dabei gewesen, in dem Christina das Alibi ihres Mannes widerrufen hatte. Foko behauptete nun, seine Ex-Frau und der Kriminalbeamte hätten sich schon vor dem Mord gekannt, was von beiden als infame Lüge zurückgewiesen wurde. Die Geschworenen aus dem damaligen Prozess setzten sich derweil dafür ein, dass die Enthaftung und Wiederaufnahme des Verfahrens von Karl Mitterer auch für Foko gelten sollte. Sie waren immerhin der gemeinsamen Tat für schuldig befunden worden. Außerdem seien die Laienrichter davon ausgegangen, dass eine Alleintäterschaft technisch gar nicht möglich gewesen sei. Dabei ging es genauer um den Punkt Verbringung der schwer verletzten Elfriede zum Bahndamm.
Technisch ist ein gutes Stichwort, denn mitten in die Abwägung eines neuen Prozesses für Thibaut Foko platzte der technische Fortschritt. Ein neues Gutachten für die alten Spuren lag vor. Damals, 1986, gab es noch nicht die passenden Geräte und Expertisen, um Faserspuren des Falles Hochgatter auszuwerten. Die Partikel waren nur sichergestellt worden. Im Februar 1995 verkündete eine Expertin neue Erkenntnisse. Sie hatte im Zuge des dritten Wiederaufnahmeverfahrens Klebebandabzüge der Spuren unter den Fingernägeln von Thibaut Foko und Regina Unger untersucht. Dabei kamen die neuesten UV- und Infrarotmikroskopieverfahren zum Einsatz. Bei Regina Unger waren damals 4 Fasern gefunden worden. Sie stimmten in allen physikalischen und chemischen Eigenschaften mit dem Vergleichsmaterial, dem Mantel des Mordopfers Elfriede Hochgatter, überein. Dies belegte, dass Unger in der Mordnacht Kontakt zu Elfriede gehabt hatte. Und es ließ die neue alte Aussage, die Foko ein Alibi gab, weil Unger gar nicht dabei war, zusammenfallen. Bei Foko wurden 2 Fasern sichergestellt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Kleidung Hochgatters stammten. Auch Hundehaare von der Jeans des Mordopfers wurden an diesem Punkt noch einmal untersucht. Foko hatte wohl einen Dobermann und einen Bobtail gehabt. Eine Kombination, die es 1986 in Linz nicht an jeder Ecke gab. Die Hundehaare passten zu diesen Rassen. Hinzu kamen noch mikroskopisch kleine rosarote Farbpartikel unter den Fingernägeln von Foko und Unger. Nach den ersten Analysen war nicht auszuschließen, dass diese Farbspuren von Elfriedes Lippenstift oder Nagellack stammten. Zur Überprüfung stand sogar eine Exhumierung im Raum. Diese neuen Untersuchungen verzögerten den Prozess von Karl Mitterer, für den nun noch einiges geklärt werden musste. Ein zentrales Problem? Regina Unger war nun in den USA untergetaucht. Sie hatte in Amerika geheiratet und damit einen neuen Namen, eine bleibende Aufenthaltsgenehmigung und eine behördliche Garantie erhalten, dass sie nicht ausgewiesen oder ausgeliefert werden würde. Als wäre das alles nicht schon genug, verbreitete sich am 27. April 1995 eine Schlagzeile über das ganze Land. Tibor Foko geflüchtet.
Als Jus-Student hatte Tibor Foko einige Gelegenheiten, um aus seiner Zelle zu kommen. Zum Beispiel, wenn er für eine Prüfung ans Juridikum musste. So war es auch am 27. April. Bisher war es bei diesen bewachten Ausführungen noch nie zu einem Problem gekommen. 6 Jahre lang studierte der mittlerweile 39-Jährige bereits. Er wurde bei seinen Ausgängen ständig von 2 Wachbeamten begleitet. Doch an diesem Tag lief es schief. Foko war auf dem Weg zu einer Lehrveranstaltung. Er und sein Bewacher holten sich einen Kaffee, während der zweite Beamte wohl einen Parkplatz suchte. Foko ging noch zur Toilette und eigentlich hätte es dann weiter zur Prüfung gehen sollen. Allerdings war der Dozent wohl noch nicht vor Ort gewesen und die Männer begaben sich wieder in einen Lehrsaal im Erdgeschoss. In diesem anderen Lehrsaal befand sich am Eingang ein Paravent, eine Art Raumtrenner. Foko ging blitzschnell um diesen herum und verließ den Lehrsaal gleich wieder durch den Ausgang. Dann tauchte er unter den übrigen Studenten unter.
Der Justizwachbeamte hatte keine Gelegenheit mehr, Foko festzuhalten.
Das sagte der Pressesprecher des Justizministeriums. Vermutlich versuchte der Verantwortliche erst allein den Flüchtigen zu finden, denn die Alarmierung der Kollegen kam erst eine Viertelstunde später.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der Herr Foko ist mir verschwunden.
Soll der aufgelöste Justizwachbeamte bei der Sekretärin des Instituts für Zivilprozessrecht gesagt haben, die dann den Hilferuf absetzte. Natürlich wurde sofort eine österreichweite Fahndung eingeleitet. Man war sich zu diesem Zeitpunkt nicht sicher, ob die Flucht geplant gewesen war und unterstützt wurde oder ob sie spontan geschah.
Wir gehen davon aus, dass eine Frau bei der Aktion an der Linzer Uni eine Hauptrolle gespielt haben könnte. Diese Person soll sich dringend melden. Sie ist möglicherweise in großer Gefahr,
sagte der Leiter der oberösterreichischen Sicherheitsdirektion. Denn diese Person könnte den Flüchtigen natürlich auch verraten. Auf die Fahndung hin meldeten sich diverse Zeuginnen und Zeugen. Kurz nach der Flucht sei Fokus Mutter nach Hause gekommen, dann sei ein Pärchen in einem schwarzen Mercedes mit Linz-Land-Kennzeichen vorgefahren. Das Auto stellte sich als gestohlen heraus. Andere wollten Foko gesehen haben, als er mit dem Auto nach Prag fuhr. Von da aus soll er einen Flieger Richtung Johannesburg genommen haben. Die Exekutive suchte inzwischen auch die Eltern. Tatsächlich waren sie bereits seit einer Woche mit ihrem Wohnmobil im Urlaub, was nun mit der Flucht des Sohnes zusammenfiel.
Es folgte, was gefühlt immer folgt. Angebliche Sichtungen lösten Polizeieinsätze aus. Foko sei Bahn gefahren, eine Frau wollte ihn in ihrem Garten gesehen haben, bei einer Messerstecherei in einem Rotlichtcafé war er ebenfalls zugegen. Oder eben auch nicht. Sogar zu einer falschen Festnahme kam es. Zum Unglück des Verhafteten, denn er war zwar nicht Tibor Foko, wurde aber trotzdem polizeilich gesucht. Im Land stritt man darüber, ob Unibesuche für Häftlinge nicht unnützer Luxus seien und wer das überhaupt zahle. Zumindest das ließ sich klären. Die Insassen selbst. Dass die Flucht ein spontaner Entschluss war, wurde immer unwahrscheinlicher. Das sagte auch der Gerichtssachverständige, der beim Prozess ein psychiatrisches Gutachten über Foko angefertigt hatte.
Ein hochintelligenter Mensch wie Foko weiß genau, dass bei einer spontanen Flucht nur wenig Chance besteht, tatsächlich zu entkommen. Es ist daher unwahrscheinlich, dass er nur die Aufmerksamkeit der Bewacher ausgenutzt hat. Da steckt mehr dahinter,
meinte auch sein Anwalt. Im Mai wurde er bereits international und auch von Interpol gesucht. Die Vermutung, Foko könnte im Besitz der Mordwaffe von 1986 sein. Bezüglich seines Aufenthaltsortes wurde mittlerweile vermutet, dass er sich nach wie vor in der Nähe, vielleicht sogar noch im Stadtgebiet von Linz versteckt haben könnte. Für eine Flucht ins Ausland gäbe es keine eindeutigen Beweise. Auch ein Bericht in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst habe noch keine diesbezüglichen Hinweise gebracht. Am 9. Mai wurde ein internationaler Steckbrief herausgegeben und eine Belohnung in Höhe von 40.000 Schilling ausgelobt. Umgerechnet mit dem historischen Währungsrechner der Österreichischen Nationalbank ca. 5.250 Euro. Mittlerweile ging man nicht mehr von akuter Gefahr für die früheren Beteiligten aus. Die Überwachung wurde gelockert. Allerdings brachte man die belastenden Faserspuren in Deutschland in Sicherheit.
Lebte Tibor Foko überhaupt noch? Auch diese Frage wurde gestellt. Und er beantwortete sie selbst. Im Mai 1997 meldete er sich telefonisch bei den oberösterreichischen Nachrichten und beteuerte weiterhin seine Unschuld.
Ich werde die Wiederaufnahme meines Prozesses auch auf der Flucht voll weiter betreiben. In einigen Wochen werde ich eine Stellungnahme abgeben und sagen, was sich bisher keiner zu sagen getraut hat.
So zitierte ihn das Blatt in seiner Mittwochsausgabe. Man vermutete, dass sich Foko noch immer in Oberösterreich aufhielt. Denn am Tag zuvor war ein Bericht über den aktuellen Stand der Fahndung bei Radio Oberösterreich ausgestrahlt worden. Fokos Telefonanruf schien eine Reaktion darauf gewesen zu sein.
Foko wird vermutlich nicht durch eine kriminelle Tat gegen irgendwen das Bild von seiner Unschuld gefährden wollen,
sagte der Oberrat der oberösterreichischen Sicherheitsdirektion dazu. Aufgrund des erstellten Psychogramms nahmen die Ermittelnden an, der Flüchtige werde im Sinne seines Anliegens vermehrt auf Öffentlichkeitsarbeit setzen. Sie erwarteten sogar eine Art Gegenoffensive mit weiteren Bekanntgaben seinerseits.
Während Tibor Foko verschwunden blieb, suchte man nach all jenen, die ihm bei der Flucht hatten helfen können. Der Verdacht lag eher auf Frauen. Wie so viele bekannte Verurteilte hatte Foko diverse weibliche Fans. Die meisten waren von seiner Unschuld überzeugt und schickten ihm Briefe. Ende Mai 1995 kamen bei den Ermittlungen neue Details heraus. Bereits Wochen vor der Flucht hatten Besucher Foko einen Wohnungsschlüssel in die Strafanstalt Stein gebracht. Allerdings war er bei einer Routinekontrolle sofort entdeckt worden. Nur ein Talisman, der Schlüssel seiner alten Wohnung, wie Foko damals sagte. Ein Symbol für die Freiheit. Eingezogen wurde er trotzdem. Nun fragte man sich, ob der Schlüssel dazu dienen sollte, Foko nach seiner Flucht an den Ort zum Untertauchen zu geben. Denn er passte nicht zur alten Wohnung. Eine Frau wurde verdächtig, den Schlüssel versteckt im Saum einer Baseballkappe mitgebracht zu haben. Gegen sie wurde eine Ermittlung wegen Begünstigung angestoßen. Es handelte sich um eine 44-jährige, dreifache Mutter und Frau eines Arztes. Die Oberösterreicherin hatte Foko gemeinsam mit einer Freundin in Haft besucht, wo sogar regelmäßig alle 14 Tage. Seit 4 Jahren schrieben sie sich zu diesem Zeitpunkt schon Briefe.
Für uns ist der Vorfall in der Anstalt der Beweis, dass die Flucht des Prostituiertenmörders langfristig geplant worden war.
So die Sicherheitsdirektion. Und auch Regina Unger hatte sich angeblich mehrere Tage vor Thibaut Focus' Flucht über Wochen in Linz aufgehalten. Hatte sie etwas damit zu tun? War er nach Amerika geflohen? Am 22. September wurde öffentlich, dass zum Zeitpunkt der Flucht 500.000 Schilling für Foco bereit lagen. Umgerechnet fast 68.000 Euro. Zusammengetragen von seiner überwiegend weiblichen Fangemeinde. Damit hatte er ein üppiges Startkapital für seine Flucht.
Die Ermittlungen zur Flucht Thibaut Focus gingen weiter. Und 1997 schien die Aufklärung endlich zum Greifen nah. Am 8. Jänner wurden 6 Personen als Fluchthelferinnen und Helfer angeklagt. Im September gab es sogar insgesamt 8 Angeklagte. Wie vermutet, handelte es sich dabei vor allem um Freundinnen und Trösterinnen, die er in seiner Zeit in Haft kennengelernt hatte. Eine von ihnen, nennen wir sie an dieser Stelle einmal Maike Roloff, hatte sich besonders hervorgetan. Sie und Foco hatten 1990 zuerst brieflich und ab 1991 dann persönlichen Kontakt. Der Mann der 25-Jährigen war begeisterter Motorsportfan, auch er wurde ein Unterstützer. 1993 kaufte Maike Roloff um 49.000 Schilling, knapp 7.000 Euro, ein schwarzes Motorrad, eine Kawasaki Ninja. Focus ehemaliger Rennmechaniker und ein Kollege brachten die Maschine auf Vordermann. Im selben Jahr brachte die junge Frau ihm ein Handy in die Strafanstalt, angemeldet auf eine dritte Person. Mit diesem hatte er fortan Kontakt nach außen. Mo, eine andere Frau und angeblich verlobte Focus, besorgte ebenfalls Mobiltelefone, eines für den Inhaftierten, eines für seine Eltern. Denn auch wenn dies offiziell nicht erlaubt war, hatten sie Angst, dass man sie abhört. Außerdem organisierte Mo, dass das Motorrad in einer Mietgarage in der Nähe von Linz versteckt wurde. Täglich war dort ein neues Lunchpaket für die Versorgung nach der Flucht deponiert. Ab diesem Zeitpunkt war alles vorbereitet. Es musste nur der richtige Moment kommen. Im Herbst 1994 brachte eine weitere Fluchthelferin das Motorrad in eine andere Garage ganz in der Nähe der Linzer Uni. Die Sicherheitsdirektion bezeichnete sie nur als Frau B. Frau B. spähte tagelang den Weg zwischen Uni und Garage aus und machte Skizzen und Fotos von allen Abzweigungen inklusive Zeitangaben. Die Bilder schmuggelte sie ins Gefängnis. Der Ablauf war dann letztlich folgender. Nachdem Foco hinter dem Paravent in der Uni verschwunden war, verließ er erst das Uni-Gebäude, rannte dann aber wieder zurück aufs Klo und holte den versteckten Schlüssel. Im Polizeiprotokoll hieß es weiter, in 7 Minuten und 30 Sekunden erreichte der fliehende Foco die Garage, sperrte auf, zog den Motorradanzug an und fuhr mit der Fluchtmaschine zur Leonfelder Bundesstraße und weiter Richtung Norden. Die Flucht war geglückt. Im Gefängnis fiel nach der Flucht auf, dass die Zelle des Geflüchteten quasi bereits geräumt war. Ein weiteres Indiz dafür, dass die Flucht für diesen Tag geplant war. Der Fluchthelferprozess war nach einer Woche abgeschlossen. Alle 8 Angeklagten wurden schuldig gesprochen und mit bedingten Haftstrafen zwischen 3 und 8 Monaten belegt. Die höchste Strafe erhielt die erwähnte Arztgattin als Drahtzieherin der Fluchtvorbereitungen.
Das Jahr 1996 brachte zunächst die 4. Ablehnung für einen neuen Prozess. Im Zuge von Karl Mitterers angesetzter Neuverhandlung war auch überlegt worden, Foco einen weiteren Prozess zu genehmigen. Und dann, im Mai, eine neue Meldung von Thibaut Foco persönlich. Ein Jahr nach seiner Flucht meldete er sich beim Nachrichtenmagazin News. Der Brief wurde am 3.5. im niederösterreichischen Gmünd nahe der tschechischen Grenze aufgegeben. Graphologie und Fingerabdrücke sprachen mit hoher und beweisbarer Sicherheit für seine Echtheit. In seinem Brief schrieb Foco, sich seit einem Jahr in unmittelbarer Nähe aufgehalten zu haben.
So wie Ninjas die Meister der Tarnung sind, die sich, so sagt man, scheinbar in Luft auflösen können, sind mir die Geschehnisse rund um die Causa ständig bekannt.
Wieder einmal äußerte er schwere Vorwürfe gegen die Linzer Polizei. Von gefälschten Zeugenaussagen und manipulierten Spuren war die Rede. Außerdem solle man seine Eltern in Ruhe lassen.
Jetzt, wo ich frei bin, darf ich es sagen. Wehe dem, der es wagt, meine Eltern auch nur zu berühren.
Unterzeichnet war der Brief mit
Hochachtungsvoll, Ihr unschuldiger Ninja.
Und einem Fingerabdruck des linken Daumens als Beweis der Echtheit. Die Polizei zeigte sich kritisch. Der Foko ist sicher nicht so dämlich, in der Nähe seines Aufenthaltsortes einen Brief aufzugeben. Aber er könnte das Schreiben durchaus in 2 Kuverts abgeschickt haben und jemand in Österreich hatte den Brief weitergeleitet. Am 14. Mai gelangte ein weiterer Brief von Tibor Foko ein, diesmal bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Darin bat er um die Aufnahme weiterer Beweismittel für den neuen Prozess von Karl Mitterer. Dies habe er auch dem Richter geschrieben und mit diesem Statement wolle er, dass das auch jeder weiß. Besagter Richter bestätigte den Erhalt kurz darauf. Der Beweis war genauer ein Vergleich der Blutgruppen von 4 Männern, die Fokus Meinung nach als Täter in Frage kämen, mit den bei dem Mordopfer gefundenen Spermaspuren. Sie konnten weder ihm noch Mitterer zugeordnet werden.
Am 5. Juni kam der Name Regina Unger nochmal ins Spiel. Offenbar war die bisher untergetauchte Kronzeugin in ihrem Heimatort Hörsching gewesen und den Ermittelnden durch die Lappen gegangen. Die Spuren sprachen mittlerweile am ehesten gegen sie. Dass man sie im Mitterer Prozess sehen würde, war durch ihr erneutes Untertauchen sehr unwahrscheinlich. Sie meldete sich brieflich und gab bekannt, mit der Sache nichts mehr zu tun haben zu wollen. Am 19. August 1996 startete der neue Prozess gegen Karl Mitterer. 30 Zeuginnen und Zeugen waren geladen, 4 Wochen sollte der Prozess dauern. Und auch wenn Foko und Unger nicht aussagen würden, war Mitterers Anwalt zuversichtlich. Bei der neuen Anklage handle es sich im Wesentlichen um einen Aufguss der Alten aus 1987.
Der Name Karl Mitterer kommt darin eigentlich gar nicht vor,
so der Verteidiger. Und um es kurz zu machen, es ging zu großen Teilen um Tibor Foko. Der Angeklagte sagte zu seinem Verhältnis zu ihm noch einmal aus, dass er ihn eigentlich gar nicht kannte. Vielleicht war er 10-mal im Bunny Club gewesen. Bei der Befragung durch seinen Anwalt belastete der Angeklagte dann ebenfalls einen Kriminalbeamten und den seinerzeitigen Vorsitzenden Richter schwer.
Der Beamte ist nach meiner Verurteilung zu mir ins Gefängnis gekommen und hat mir ein Angebot gemacht. Wir wollen den Foko und nicht dich. Sag, dass du zur Tatzeit besoffen warst und du kriegst lediglich 5 Jahre und wegen guter Führung kommst du bereits nach 2,5 Jahren wieder heraus.
Der Kripo-Beamte habe erklärt, das sei mit dem Richter so abgesprochen, sagte der Angeklagte.
Ich habe ihm erwidert, dass ich ja mit der ganzen Sache nichts zu tun habe und nichts gestehen werde, was ich nicht gemacht habe.
Darauf soll der Beamte gesagt haben, stimmen muss es ja nicht, passen muss es. Und dass es passt, siehst du ja. Wenn du das Angebot nicht annimmst, dann sitzt du eben deine 18 Jahre. Als Zeugin war unter anderem Tamara Glanz geladen, eine von Fokus ehemaligen Sexarbeiterinnen, die mittlerweile nur noch zu Protokoll gab, einen Schrei gehört zu haben und nicht mehr glaube, dass es Foko war. Er wäre von der Kripo in die Sache hineingezogen worden. Zum Mitterer wisse sie nichts. Allerdings habe es mehrere seltsame Szenen mit Kriminalbeamten gegeben. Auch ihr soll ein falsches Geständnis angetragen worden sein. Diese Aussage hatte dann aber Regina Unger getroffen. Ex-Frau Christina Foko blieb bei ihrer damaligen Aussage. Zum Mitterer sagte sie,
der jetzt Angeklagte ist für mich erst durch die belastenden Aussagen der Kronzeugin aufgetaucht. Mein Ex-Mann hat mir gegenüber seinen Namen im Mordfall Hochgatter niemals erwähnt. Den Angeklagten habe ich nur 2 bis 3 Mal gesehen. Laut Erzählungen meines Ex-Mannes soll er sehr gewalttätig und in Unterweltkreisen eine gewisse Persönlichkeit gewesen sein. Mir gegenüber hat er sich jedoch jedes Mal sehr höflich benommen und war niemals betrunken. In all den Jahren hatten sich natürlich auch die Gutachten zur Beurteilung der damals genommenen Spuren verbessert. Die wurden auch vor Gericht präsentiert. Vor allem die Sachverständige für kriminaltechnische Untersuchungen von Textilfasern stand dabei im Mittelpunkt. Unter anderem ging es um den dunkelblauen Stoffmantel, den das Opfer in der Mordnacht getragen hatte und den die beiden mutmaßlichen Täter Foko und Mitterer Elfriede Hochgatter über den Kopf gezogen hatten, als sie sie schwer verletzt zu den Gleisen zerrten. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sei eine Übereinstimmung zwischen dem Material, aus dem der Mantel war, und den Fasern unter Regina Ungers Fingernägeln festzustellen gewesen. Diese Übertragung hätte nur bei heftigem Körperkontakt, wie etwa beim Transport der schwer verletzten Elfriede Hochgatter zum Mordplatz, passieren können. Somit wäre die frühere Aussage der Kronzeugin als wahr anzunehmen. An der Einvernahme des zweiten Sachverständigen, des Gerichtsmediziners, wohlgemerkt nicht dem, der die Gesichtshaut aus dem ersten Prozess mitgebracht hatte, ging es vor allem um die Blutspuren von Regina Unger am Taschentuch vom Tatort.
Damals wäre eine genaue Individualisierung des Blutes gar nicht möglich gewesen. Mit der DNA-Analyse kann man jetzt vom Blut auf eine bestimmte Person schließen,
stellte der Gerichtsmediziner fest. Das Taschentuch war jedoch auf dem Weg nach Deutschland zu einer Untersuchung verloren gegangen. Sogar die Staatsanwaltschaft zeigte sich zahmer nach diesem weitreichenden Verfahren. Die damalige Strafe wäre heute nicht mehr zu rechtfertigen. Fest stehe, dass Foko und Unger die Tat begangen hatten. Nun wäre zu entscheiden, ob auch Karl Mitterer am 13. März 1986 dabei gewesen war. Am 29. August 1996 sollte das Urteil fallen.
Lassen Sie sich durch bisher Gehörtes nicht beeinflussen, das ist ein neues Verfahren,
wurde den Geschworenen geraten. Am Ende hieß es, freigesprochen mit 5-3 Stimmen. Karl Mitterer war wieder ein freier Mann. Das Publikum im Saal applaudierte. Und eine oft gestellte Frage war, würde es jetzt auch ein neues Verfahren für Tibor Foko geben?
Ja. 1997 wurde auch Fokos Verurteilung wegen Mordes aufgrund des neuen Prozesses um seinen angeblichen Komplizen Karl Mitterer aufgehoben. Die rechtskräftige Verurteilung wegen Zuhälterei bestand weiterhin. Auch die Unschuldsvermutung gilt seither wieder. Tibor Foko ist damit ein mutmaßlicher Mörder, kein Verurteilter. Foko wurde im Frühjahr 97 freies Geleit bis zum 1. Oktober 97 gewährt. Eine Kaution von 100.000 Schilling wurde hinterlegt, doch er kehrte nicht zurück. Im Jahr 2000 wurde erneut Anklage erhoben. Man hatte inzwischen mit den aktuellen kriminaltechnischen Untersuchungen Schmauchspuren an Fokos Kleidung und auch Spuren des Nagellacks des Opfers an damals sichergestellten Fingernägelspuren von Foko nachgewiesen. Das letzte Lebenszeichen von Tibor Foko gab es bereits etwas früher, am 29. November 1999. In einem Brief, aufgegeben in Eisenstadt, erteilt er seinem Verteidiger die Vollmacht, ihn auch in Mediensachen zu vertreten. Unterschrieben war er mit hochachtungsvoll, ihr unschuldiger Tibor Foko. Und das kam nicht von ungefähr, denn diverse Medien hatten berichtet, dass Tibor Foko wegen Mordes verurteilt worden bzw. ein Mörder sei. Es wurde aber nicht darauf hingewiesen, dass dieses Urteil inzwischen aufgehoben ist und für Foko seither die Unschuldsvermutung gilt.
Tibor Foko steht auch heute noch neben Menschen wie Friedrich Felsmann als Austria's Most Wanted auf der Fahndungsliste des Bundeskriminalamtes von Europol und Interpol. Dabei wird er wie folgt beschrieben. Auffälligkeiten, 5 cm lange Narbe am linken Ellbogen, Rechtshänder, Blutgruppe B positiv. Hohe Intelligenz, Einzelgänger, sportlich, Krafttraining. Nichtraucher, trinkt keinen Alkohol. Hundeliebhaber. Lungenkrankheit Morbus Buck. Motorentechniker, Motorsport begeistert, ehemaliger Motorradrennfahrer. Vize-Europameister und österreichischer Staatsmeister. Versucht, Frauen zu unterwerfen. Spricht Englisch und Französisch, laut Europol auch Ungarisch. Es gibt auch eine Stimmprobe, die hört ihr hier.
Ich wurde zu lebenslanger Haft für einen Mord verurteilt, den ich nicht begangen habe. Man verhängte ohne Geständnis und eigentlich trotz Spuren, die ganz genau beweisen, dass ich gar nicht der Täter sein kann, eine lebenslange Haftstrafe über mich.
Für Hinweise, die zur Festnahme von Tibor Foko führen, gibt es eine ausgelobte Summe von 20.000 Euro. Diese Summe stammt vom Bundeskriminalamt. 2002 strengte Fokos Anwalt ein neues Gutachten an. Die neue Mordanklage beruhe auf zweifelhaften Gutachten. Es wäre angebracht, die Expertisen auf ihre methodische Haltbarkeit zu prüfen und gegebenenfalls einen neuen Sachverständigen zu bestellen. Unter anderem, weil Beweismittel im Besitz der bisherigen Gutachterin verschwunden waren. Im Jahr 2005 wurde Foko abermals sicheres Geleit im Falle einer freiwilligen Rückkehr zugesichert. Würde er aber kommen, würde schnellstmöglich eine neue Verhandlung anberaumt werden. Heute weiß zumindest offiziell niemand, ob Tibor Foko noch lebt. Nun, im Dezember 2024, wäre er 68 Jahre alt. Die Suche geht weiter, wie auch eine Sprecherin des Bundeskriminalamts sagt. Solange es keine nachvollziehbare Information einer glaubhaften und berechtigten Behörde über Fokos Ableben gibt, wird weiter gefahndet.
Und damit sind wir am Ende unserer Aufarbeitung dieses wirklich sehr, sehr komplexen Falls. Katharina hat sich da vor allem gestürzt in die Recherche. Und ich glaube, man kann es in Metern mittlerweile zerrechnen, die Aktenberge gewälzt.
Ja. Oh Mann. Ja, es war total spannend. Es waren aber auch so viele Fälle in einem, dass man wirklich ein bisschen sagen musste, Mut zur Lücke. Was geben wir hier weiter und was sind vielleicht Informationen, die im Kontext nicht so viel Neues bringen, aber die natürlich auch ihren Teil dazu beitragen, dass alles gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und in meinem Kopf sind da immer die Beweismittel. Also ich hatte noch einen sehr großen Part, von dem ich mich schweren Herzens verabschieden musste, weil wir wollten einfach den Rahmen nicht sprengen. Aber ein paar Worte möchte ich noch dazu sagen, denn es gab bis auf dieses verschwundene Taschentuch auch noch weitere Dinge, die verschwunden sind und auch Dinge, die verwechselt wurden, wo einem alleine deswegen schon der Kopf schwirrt. Weil wenn solche Sachen nicht ordentlich abgelegt sind und ordentlich nachgehalten werden, wie will man dann beweisen, dass jemand schuldig ist oder nicht?
Ich habe auch zwei Themen, die ich jetzt in unserem Meinungspart nach der eigentlichen Folgenbeschreibung mir aufgeschrieben habe. Und das erste sind genau diese verlorenen Beweismittel. Das ist uns in der Vergangenheit bei einigen Folgen oder einigen Fällen immer wieder mal begegnet. Und ohne, dass ich dafür jetzt eine Erklärung habe oder wirklich genau weiß, wie das abläuft, aber mir ist unerklärlich, also an dieser Stelle ein kleiner Rant, wie sowas eigentlich geschehen kann. Jetzt in diesem konkreten Fall mit dem Taschentuch. Wie kann es denn sein, dass diese Sachen verschickt werden und dass das verloren geht? Also das ist doch ein zentrales, wichtiges Beweismittel. Wie kann das verloren gehen? Wird das unversichert mit der Post geschickt? Mit dem Minimum an Porto? Also mir ist das unerklärlich, wie das geschehen kann. Ich kann nachvollziehen, das hatten wir im Fall des Bleistiftmörders vor ein paar Monaten, dass wenn Akten archiviert werden über Jahre oder sogar in dem Fall ja Jahrzehnte und etlichen Nachfolgern herumgereicht werden, dass dann mal was wegkommt. Meinetwegen, finde ich auch nicht in Ordnung, ist mir auch unerklärlich, aber kann ich eher nachvollziehen. Aber in so einem Fall, der ja noch, wenn man so will, offen ist, wie dann dieses Beweismittel auf der Post, auf dem Postweg, wissen wir ja nicht, oder ob es hingefahren wurde. Also wenn ich sowas verschicke, und damit schließt sich auch meinen Kreis und ich höre auf mit dem Rant, dann gebe ich das doch zwei Polizisten mit, die da hinfahren müssen. Dann können die ein bisschen Überstunden schreiben auf der Fahrt. Und die übergeben das dann persönlich an die Stelle. Mir ist unerklärlich, wie das verloren gehen kann. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie sowas abläuft.
Pass auf, ich mach's auch noch Ärger. Wer sagt denn, dass es wirklich beim Versand war? Wer sagt denn, dass es nicht falsch nachgehalten war? Jetzt wird gesagt, oh, es ist beim Versand nach Deutschland verloren gegangen. Okay, kann sein. Aber es gibt zum Beispiel auch diesen ominösen Pullover. Also es gab einen Pullover, auf dem keine Schmauchspuren gefunden wurden.
Ja, ja, genau.
Wo alle gejubelt haben. Ja, okay, dann heißt es ja Fokus unschuldig, weil wenn er den Pullover am Tatabend getragen hat, müssten da Schmauchspuren sein. Und dann kam man drauf, vielleicht haben wir den falschen Pullover. Und das hat man dann gemerkt, weil man die Akten nochmal durchgegangen ist. Und es wurde einmal von einem grauen Pullover mit blauen Streifen gesprochen und einmal von einem schwarz-rot gemusterten Strickpullover. Und dann kommt die Regina Unger wieder um die Ecke und sagt, zu der Tatzeit hat Thibaut Foko ja geschlafen, deswegen hatte er gar kein Pullover an, sondern ein Pyjama. Und dann wird es alles komplett verwirrend und der Überblick ist eh schon dahin. Also ich fürchte, das Problem ist ein bisschen, dass das durch sehr viele Hände gegangen ist. Und da entbrannte auch ein Streit, nämlich zwischen der Gutachterin, die halt unterschrieben hatte, ich habe X Beweismittel entgegengenommen, aber nur Y Beweismittel zurückgegeben hat. Und sie hatte wohl schon öfter davor, das war ihre Verteidigung, gesagt, dass da Sachen nicht richtig protokolliert werden.
Und dass man ihr diesen schwarzen Peter nicht in die Schuhe schieben soll. Das haben wir aus der Folge jetzt rausgenommen, ja, damit es nicht zu komplex wird. Aber ja, wo du die Unger erwähnt hast, das ist der zweite Part, den ich mir aufgeschrieben habe. Und wie gesagt, das ist jetzt nur in unserer Meinung inbegriffen. Wir können das weder belegen noch widerlegen. Und es ist ein wenig, mag sein, Küchenpsychologie oder Küchentischpsychologie, wie man sagt.
Schreibtischpsychologie.
Sie ist ja, wenn man so will, die Triebfeder in diesem riesigen Fallkomplex. Weil durch ihre Aussagen, durch die sich ständig ändernden Aussagen, die sie bringt, und auch, dass sie sich ja über Jahre immer wieder in diesen Fall einklingt, mit neuen Aussagen und nein, jetzt habe ich es mir anders überlegt, es war doch ganz anders, hält sie das ja am Laufen, dieses Radl. Und hat es ja, und das haben wir ja in der vorigen Folge schon versucht, ein bisschen herauszuarbeiten, durch sie ist ja erst der Karl Mitterer überhaupt hineingezogen worden in diesen Strudel der Ereignisse. Und die Frage ist ja, wir haben im Vorgespräch darüber ein bisschen versucht zu philosophieren, wo kommt das her, Katharina? Was war unsere Idee dazu oder unser Gedanke?
Wir haben uns über diese Dynamik zwischen ihr und dem Fall Gedanken gemacht, weil sie auf der einen Seite immer wieder kommt und sagt, ich will damit nichts zu tun haben, ich tauche jetzt in den USA unter, ihr werdet mich nie wiedersehen. Dann aber kommt sie doch wieder, nicht nur zum Familienbesuch, sondern auch, indem sie sich einmischt, zum Beispiel in der Pyjama-Affäre, nenne ich es jetzt mal, und bringt sich dadurch ja selber immer wieder ins Rennen. Obwohl es ja offenbar lebensbedrohliche Situationen gab und sie wirklich darum fürchten muss. Und wir haben einfach versucht, für uns eine Erklärung zu finden, warum das so ist. Also ob vielleicht diese Wichtigkeit, die sie als Kronzeugin hat, sie da so mit reinbringt. Oder was mir jetzt total spontan kommt, ohne die Lösung des Falls zu kennen, weil das tut eben leider niemand. Ob das auch eine Art Spiel ist. Weil die ganzen Hinweise bringen ja am ehesten sie mit dem Fall in Verbindung. Also zum Beispiel mit der Blutprobe, ich mache es nicht zu detailreich, aber um es kurz zusammenzufassen, da ging es darum, dass ja erst gesagt wurde, oh, das ist ihre Blutprobe da dran. Und es fehlte aber quasi ein Stück, um zu sagen, es ist wirklich ganz eindeutig das. Und sie haben dann aber versucht, diesen Bluttest zu wiederholen mit ihrem Blut und haben gemerkt, auf dem Taschentuch fehlt das auch. Das heißt, auch wenn dieses kleine Verbindungsstück fehlt, könnte es trotzdem sein, dass das ursprünglich ihr Blut war. Und solche Details sind natürlich schon, zumindest für mich aus meiner Sicht, recht eindeutig, dass man da zumindest diesen Verdacht äußern sollte. Und wenn sie eigentlich die Täterin wäre, ganz hypothetisch gesagt, läuft eigentlich die ganze Zeit unter dem Radar, weil sie ja die Kronzeugin war, aber bringt sich immer wieder ins Spiel, aber ohne wirklich in den Hauptverdacht zu geraten, weil es eben immer nur um Thibaut Foko geht eigentlich, worunter der Herr Mitterer ja dann ja auch leiden musste. Vielleicht hat das diese Dynamik ausgelöst.
Okay, also da gehst du jetzt einen ganzen Schritt weiter. Und wir müssen dazu sagen, das ist jetzt reine Spekulation. Wir haben nichts, was das anhält. Nicht, dass wir jetzt hier diesen Verdacht so ausbreiten. Ich glaube tatsächlich, dass das, es ist ein interessanter Gedanke, aber ich würde dem nicht folgen, weil wenn man wirklich die Täterin ist, dann tut man gut daran, das ruhen zu lassen und würde nicht dazu übergehen, es immer wieder aufzuwärmen. Lass mich bitte versuchen, es nochmal ein wenig zu fassen, so wie ich es denke, dass sie, die Frau Unger, Vielleicht auch aus ihrer Position als Sexarbeiterin heraus, als jemand, der gelitten hat unter dem Tibor Foko. Der war ja bekannt dafür, dass er handgreiflich wird, dass er Menschen verprügelt, dass er seine Angestellten, wenn man das so nennen will, in diesem typischen Geiselhaft-Szenario, in dem dieses Zuhälter-Sexarbeiterinnen-Verhältnis eben abläuft, sehr stark hält. Und durch die Geschehnisse, wie immer es jetzt war, bricht sie da aus oder kann ausbrechen und hat plötzlich Macht und ist eine Instanz, an der Schicksale sich entscheiden. Und vielleicht läuft das gar nicht bewusst ab, aber sie merkt unterbewusst, das war unsere These, dass sie jetzt endlich mal am Zug ist, wenn man so möchte, jetzt flapsig formuliert. Und diesen Zustand, den will man beibehalten. Und deswegen kommt sie über Jahre immer wieder und dreht das Rad weiter, damit sie diejenige ist, die das Momentum behält, die Initiative hat, weil das eine starke Position ist. Und die hat sie jetzt in ihrem Leben einmal. Und das will man dann vielleicht nicht lassen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Spekulation, damit wir das auch ganz klar herausgestrichen haben.
Und du meinst, daher kommt auch diese plötzliche Verteidigung? Weil wenn man dem folgt, was du sagst, mit diesem sie hat eigentlich schon unter ihm gelitten, zumindest nach dem, was ausgesagt wurde, warum verteidigt sie ihn dann wieder? Denn hätte sie ja eigentlich erreicht, was sie wollte mit dieser ersten Verurteilung.
Ja, aber ich glaube, es geht gar nicht darum, wenn man so will, Rache zu üben oder Vergeltung oder etwas endgültig klarzustellen, sondern für sie vielleicht diesen Status quo aufrechtzuerhalten. Deswegen das immer wieder Aufbrühen dieses eigentlich schon abgeschlossenen Falls. Ich habe mit diesem Fall, solange der am Brodeln ist, habe ich eine Art von Macht und kann in meinem Leben Dinge wirklich beeinflussen. Und deswegen will man das immer wieder aufrechterhalten und nimmt dann in Kauf, wie gesagt, ob bewusst oder unbewusst, das ist ja einfach mal die These, dass man von hier nach da die Meinung komplett ändert. Mal ist man unschuldig, mal war man mit dabei und hat den Abzug mitgedrückt. Mal war es Foko, mal war er im Pyjama zu Hause. Mal waren Leute dabei, dann wieder nicht. Immer das, was halt genügt, damit dieser Fall weitergetrieben wird.
Kann sein. Jetzt hast du aber noch was anderes gesagt, nämlich abgeschlossener Fall. Weil mit ihr fällt und steht ja alles. Es ist abgeschlossen, entsprechend der ersten Aussagen, die sie getroffen hat. Und kein anderer sonst. Also auch wenn Foko durch seine damalige Frau belastet wurde, die hat ja nicht gesagt, ich war dabei und er hat für mich oder durch mich den Abzug gedrückt, sondern das basiert alles auf ihr. Und wenn sie wegbricht, was sie mehrfach getan hat, ist ja alles anders und damit haben wir auch überhaupt keine Aufklärung, weil die beiden Männer, die verurteilt wurden damals und jetzt wieder als unschuldig anzusehen sind in der Causa, haben stets dazu gestanden, dass sie damit nichts zu tun haben.
Du meinst, für die Unschuldsvermutung gilt, also im Fall von Tibor Foko und im Fall von Mitterer gilt der Freispruch.
Genau.
Ja. Mhm. Ja. Und es ist halt einer dieser Fälle, vor denen wir uns jetzt nicht scheuen, im Sinne von, wir wollen nicht behandeln, aber die so unbefriedigend sind in der Aufarbeitung, weil sie nicht abgeschlossen sind und gefühlt auch niemals zu einem Abschluss kommen. Es sei denn, ganz hypothetisch, Tibor Foko taucht aus der Versenkung auf und hat unterm Arm ein Bündel von so war es wirklich Fakten, die entweder für oder gegen ihn ausgelegt werden. Aber ich glaube, bei dieser Art Fällen wird immer so ein Restzweifel bleiben. Das hat für mich beinahe schon Anleihen an diesen Jack the Ripper-Komplex. Der einfach, da ist zu viel drin, das wird man nicht mehr aufklären können.
Ja, und für mich definiert das auch den Begriff der Gerechtigkeit. Oder hat zumindest das Potenzial, den so zu erschüttern, was man sich generell als Gerechtigkeit vorstellt. Weil egal, wie du das Szenario drehst, es ist eigentlich immer schlecht für Leute, die daran beteiligt waren. Für die Elfriede Hochgatter wird es keine Klärung geben, die das initiale Opfer in dem Ganzen war. Wir haben aber, wenn wir davon ausgehen, dass die damalige Aussage falsch war, zwei zu Unrecht Verurteilte. Wir haben sehr viele Leute, die damit drin hängen, die auch Strafen kassiert haben, weil sie in gutem Glauben Straftaten begangen haben, um einer dieser Personen zu helfen.
Ja, die Eltern von Tibor Foko, die Jahre oder Jahrzehnte lang dafür kämpfen, dass ihr Sohn unschuldig ist. Deren Leben wird durch diese Sache ja auch aus den Fugen geraten sein.
Wir haben eine Gruppe von Geschworenen, die eigentlich bis heute auch noch nicht wissen, was los war, die damit leben müssen, dass sie diese Männer ins Gefängnis gebracht haben, obwohl sie eigentlich relativ schnell danach gesagt haben, uns kommt da irgendwas komisch vor.
Ja.
Wir haben aber auch, wenn zum Beispiel diese Ermittlungen gegen die Kriminalbeamten das Richtige rausgefunden haben, haben wir auch da Leute, die wirklich mit harten Dingen konfrontiert waren, die sie sicher auch nicht unberührt gelassen haben, die einen ganzen Berufsstand in Zweifel ziehen.
Ja, und wie du richtig und wichtig gesagt hast, wir haben das Opfer, das am Anfang steht und durch diese Verkettung so in den Hintergrund rückt.
Und das auch Familie hat.
Ja. Dennoch bin ich froh, dass wir diesen Fall zumindest für uns zu einem Abschluss gebracht haben. Und damit können wir ja auch ein wenig außer der Reihe dieses 2024 beschließen.
Ja, und wer weiß, vielleicht geht es in dem Fall tatsächlich irgendwann noch weiter, indem sich die Verfahren verbessern. Also es gibt ja diese verschwundenen Dinge, es gibt aber auch viele, die noch da sind. Und wer weiß, was das in Zukunft noch bringt. Aber vielleicht an dich noch die finale Frage.
Du meinst, nachdem ich schon so schön eingeleitet habe, dass wir es jetzt abschließen können, die Folge, machst du es fast nochmal auf?
Natürlich, weil es ist noch eine Frage offen. Ich würde nämlich gerne von dir wissen, ob du denkst, dass Thibaut Fogo sich nochmal meldet irgendwann.
Nachdem er es jetzt jahrelang nicht getan hat, ich würde sagen, nein. Wenn ich, also sagen wir mal, ich gehe von mir aus, ich würde sagen, mein Gott, die Sache ist halbwegs eingeschlafen. Ich habe es jetzt so lange geschafft. Jedes Mal, wenn ich mich melde, ist das Risiko wieder da, dass ich doch noch gefasst werde und meinen Lebensabend, wir haben es gerade gesagt, er ist 68 Jahre alt, sofern er noch lebt, den möchte ich jetzt, wo immer ich bin, beschließen. Ich glaube, wenn jetzt keine äußeren Umstände ihn dazu zwingen, dann wird er es dabei beruhen lassen. Ich denke, wenn ihn es so gejuckt hätte, die Sache irgendwie zu einem Ende zu bringen, dann hätte er schon früher Konsequenzen gezogen und wäre zurückgekommen. Ich glaube nicht, dass wir von ihm nochmal hören. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er stirbt und dann herauskommt, wo er war, man bei ihm noch Dinge findet, etc. Ich glaube aber nicht, dass wir von ihm noch etwas hören. Was denkst du?
Denke ich auch. Ich würde sogar in Zweifel ziehen, dass er noch einen Konnex dazu hätte, was mal war. Weil das muss ja mit einer neuen Identität einhergehen. Und die Frage ist, ob du dann nicht gleich alle Brücken abbrichst und dich komplett auf dein neues Leben konzentrierst.
Oh, ich weiß nicht, ob so ein etwas loslässt, wie diese Geschichte.
Ja, aber loslassen ist die eine Sache und Belege dafür irgendwo sammeln ist eine andere.
Ja.
Ja, aber sehr spannend auf jeden Fall.
Ja.
Und wir freuen uns, dass wir das jetzt nochmal in einem Double Feature zum Jahresende machen konnten. Mir bleibt noch die ehrenvolle Aufgabe, euch auf unsere Social Media Plattformen und Unterstützerplattformen hinzuweisen. Das sind Instagram und Facebook, wo ihr uns als True Crime Austria findet. Und wenn ihr uns direkt schreiben möchtet, dann tut das gerne per Mail an hinweise@truecrimeaustria.at. Und wer uns gerne unterstützen möchte, kann das gerne über Patreon und Steady tun. Alle Links sind in den Shownotes zu finden. Und unsere Supporter haben auch just eine kleine Weihnachtsfolge von uns bekommen außerhalb der Reihe. Also schaut doch gerne mal vorbei. Und damit verabschieden wir uns mit der letzten Folge im Jahr 2024 und freuen uns auf 2025 mit euch.
Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.